Herzlich willkommen bei den Feuilletönen, die Kulturmatinee mit wöchentlichem Wohlsein für Augen, Ohren und Hirn. Mit Jennifer Windhorst, hallo.
Und Thorsten Martinsen, hallo. Ihr wisst ja, wir schreiben zum Zeitpunkt dieser Aufnahme eins nach Apokalypse. Die Welt ist untergegangen, alles ist ganz schlimm und fürchterlich. Es wird wahrscheinlich ARD-Brennpunkte und ZDF-Speziale geben müssen und weiß ich nicht, was noch alles. Aber vor allem wird es eine kleine Richtigstellung geben müssen, denn Johannes der Clown ist nicht das Maskottchen von Mainz 05, sondern das Maskottchen des Kids Club von Mainz 05. So, jetzt ist es richtig. Jetzt stimmt es. Jetzt aber gelesen. Zusammen mit unseren Freunden vom Bücherstadtkurier, wie immer. Und wir sind mal wieder bei Hannah Arendt. Hannah Arendt, es geht in diesem Fall um eine Sammlung. Das Buch heißt Menschen in finsteren Zeiten, ist im Piper Verlag erschienen. Ganz kurz zu Hannah Arendt, wurde 1906 in Linden, das ist heute ein Stadtteil von Hannover, geboren und starb 1975 in New York City. Sie heißt eigentlich Johanna Arendt und war eine jüdisch-deutsch-amerikanische Soziologin, Politologin, Philosophin, Historikerin, die sich publizistisch unter anderem mit politischer Theorie befasste, jedenfalls auch. Mehr zu Hannah Arendt und vor allem auch zur Vita Activa und noch vielen anderen Dingen. Wir haben Hannah Arendt schon so oft besprochen, aber die Vita Activa haben wir auch besprochen und zwar in Folge 226 dieser Sendung. Wir verlinken das in unseren Shownotes. So, in diesem Fall hat also Hannah Arendt Persönlichkeiten porträtiert und zwar unter anderem Rosa Luxemburg, Karl Jaspers, Bertolt Brecht, Walter Benjamin, Tanja Blixen. Und allen ist gemeinsam, dass sie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit ihren politischen Katastrophen und moralischen Desastern und einer erstaunlichen Entwicklung von Kunst und Wissenschaft gelebt haben. Und dann ist eben der Name auch Programm in diesem Fall. Menschen in finsteren Zeiten sind eben Porträts von Menschen, die sowohl in finsteren Zeiten lebten, als auch anderen Menschen in finsteren Zeiten Mut und Zuversicht geben können. Das passt natürlich auch wieder zu Hannah Arendt wie die Faust aufs Auge, Frau Windhorst.
Das tut es ja. Ich habe Menschen in finsteren Zeiten sehr gerne gelesen, weil, also erstmal wieder Hannah Arendt, ne? Die liest man einfach gerne. Ich lese jedenfalls einfach gerne. Und man gewinnt gleich so eine Hoffnung in die Menschheit, trotz allem.
Ist das nicht großartig immer?
Es tut einfach so gut. Das ist so eines dieser Bücher, was man einfach mitnehmen will. Und wenn mal wieder die Welt untergeht, dann liest man ein bisschen Hannah Arendt und dann ist wieder besser. Dann weiß man wieder, okay, wir haben noch eine Chance. Es ist nicht alles verloren. Nicht, weil es irgendwie Blümchen und Bienchen wären und ne, Happy Einhorn, Regenbogen, sondern weil sie so sehr es versteht, die Komplexitäten des Lebens und die Widersprüche aufzuzeigen, die aber auch die Chancen und die, was die Menschheit eigentlich kann, auf so viele Arten zu zeigen und auch aufzurufen dann zu dem, was wir eigentlich tun können, um die Welt irgendwie ein Stückchen besser zu machen. Und bei Menschen in finsteren Zeiten ist es so, ich meine, klar, Bertolt Brecht, wer ist noch hier, W.H. Auden, Heidegger. wir lesen Sachen, die man gelesen haben möchte und man wusste vorher gar nicht, dass man sie mal lesen wollte. Porträts, die uns zeigen, wie vielseitig diese Persönlichkeiten waren und wie auch, wie zum Beispiel gerade in diesen schweren Zeiten am Anfang des 20. Jahrhunderts, in Kriegszeiten, Vorkriegszeiten, auch jemand, der unheimlich kämpferische Dinge verfassen kann, jemand, der intellektuell auf einer Ebene ist, den man vergöttern will, trotzdem jemand sein kann, der vielleicht Nutznießer ist, der schwierigen politischen Lage, jemand, der vielleicht nicht so gehandelt hat, wie er geschrieben hat. Und dass das aber alles verständlich und menschlich ist. Nicht, dass wir das alle so machen sollen, sondern sie zeigt, dass wir so viele Seiten haben, die gut und schlecht sind. Ich finde, sie sagt damit auch, dass normale Menschen richtig handeln können, genauso wie die Großen das können und genauso wie die Großen und die schlauen Menschen, die sie teilweise porträtiert, hier auch viel Dinge machen können, die man ihnen sonst nicht zugetraut hätte, wenn man nur ihre großen Werke liest. Also das ist schon, sie macht das alles in diesem Ton und immer im Hinblick auf die Frage, finde ich, wie kommen wir aus diesen finsteren Zeiten wieder ins Licht? Dafür bietet sie ganz, ganz viele Nachdenkpunkte, ganz viele Stellen, an denen man sich entlanghangeln kann und an denen man Hoffnung schöpfen kann, dass in diesen finsteren Zeiten, vielleicht 2018, auch eine Menge Lichtblicke zu erwarten sind.
Ja, du hast ja gerade auch richtig gesagt, dass sie gesagt hat, was wir ändern können.
Mhm.
Ich finde, entscheidend ist, und das ist ja auch in ihrer Vita Activa so wichtig, dass wir was ändern können.
Ja, genau, dass wir.
Das ist doch das Entscheidende, dass wir jede Minute, jeden Tag, jede Stunde, jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr, jeden Tag, an dem wir aufstehen, können wir etwas beginnen. Wir können etwas anfangen. Wir können etwas ändern, wenn wir nur wollen. Also wenn wir dann auch können, natürlich kann nicht jeder, aber die meisten Menschen können. Das ist eigentlich das Tolle. Das ist das Positive. Wir können. Es geht.
Ganz genau. Nur weil es gestern so war, muss es nicht auch heute
genau.
so sein.
Genau. Und wenn es nicht geht, wenn es nichts gebracht hat, dann haben wir es wenigstens versucht. Ich erinnere an das Gespräch mit Günther Gauss. Wenigstens habe ich was gemacht. Wenigstens haben sie mich rausgeschmissen. Ne?
Ja.
Hat sie gesagt. Und das finde ich, genau das ist es. Wenigstens haben wir es dann versucht. Das kann man hieraus schöpfen und man kann dieses, wir können was tun, wir können was machen, ist das Positivste, was man überhaupt ziehen kann aus diesem sich wiederholen. Das passt wunderbar zu dem Absurdismus von Camus natürlich. Das geht ja wunderbar einher, dass sich alles immer wiederholt. Das ist ja das Tolle. Das ist ja was total Positives, dass sich alles wiederholt. Sonst könnten wir ja gar nicht immer wieder was Neues anfangen. Hm. So schließt sich der Bogen zum Existenzialismus dann auch wunderbar.
Richtig, sonst könnten wir auch nicht jemanden wie Hannah Arendt lesen oder von Leuten aus dem frühen 20. Jahrhundert lesen und daraus heute noch gute Anregungen für unser heutiges Leben finden.
Richtig.
Nicht genauso wäre, ja.
Genau. Und das Tolle ist eben, diese Aussage von Hannah Arendt, die findet sich auch in ihren Porträts immer wieder. Das ist ja ein sehr, also ich finde zum Beispiel dieses Porträt über Rosa Luxemburg sehr liebevoll. Sie schimpft immer an den entsprechenden Stellen, wenn es zum Beispiel um Tanja Blixen geht, dann schimpft sie über den über den Biografen. Aber in diesem Schimpfen sieht sie dann doch wieder das Positive, warum sie diese Person porträtiert hat, warum diese Person dieses und jenes gemacht hat und so weiter und so fort. Sie macht auch das, was wir immer machen. Sie lässt die Leute in ihrer Zeit und ruft sie da nicht raus. Es ist natürlich sehr unfair, Menschen wie zum Beispiel Immanuel Kant an unserem Wissen zu messen. Das geht natürlich nicht. Das wäre total unfair. Das können wir natürlich nicht erwarten. Wir können von einem Immanuel Kant nicht erwarten, dass er das Wissen hatte, was wir heute haben. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Das heißt also, die Aussagen von Immanuel Kant, die teilweise aus heutiger Sicht fragwürdig sind, die können wir ihm nicht vorwerfen. Ja, können wir machen, aber dann ist das ist halt witzlos. Das bringt halt nichts. Das ist, er ist halt, man sagt ja immer so schön, sie sind Kinder ihrer Zeit. Da ist schon was Wahres dran. Teilweise konnten sie Dinge einfach auch nicht wissen.
Das stimmt. Ja, die Menschen sind dadurch entschuldigt, die Ideen natürlich nicht, aber die müssen wir ja nicht mitnehmen in das Jahr 2018.
Das stimmt. Wobei die Ideen von Immanuel Kant ja nicht alle ganz schlecht waren.
Nee, das stimmt. Und die halten, die nehmen wir auch mit. So ist
genau.
Das gedacht. Klar.
Genau, ja. Ne? Da waren andere Menschen schwieriger, wollen wir mal so sagen.
Ja, das ist so. Auch später noch, ja.
Ja, oh ja, gerade später. Gerade später, nicht? Also, ja, aber das ist das Positive, auch an diesem Buch. Deswegen also kann ich nur allen Menschen und auch Hörerinnen und Hörern unserer Sendung empfehlen, dieses Buch zu lesen. Da es sich um Hannah Arendt handelt, ich bin ja fast schon, wie sagt man so schön, ich kann ja schon gar nicht mehr neutral sein. Trotz alledem bekommt Hannah Arendt selbstverständlich ein Rent, also für Menschen in den finsteren Zeiten, das ist ja.
Was soll man noch sagen? Ich meine, es ist ja schon fast ein bisschen unfair, weil das Buch, es ist zwar jetzt frisch erschienen in frischer Übersetzung, aber oder viel mehr Bearbeitung, aber es hat natürlich jetzt auch knapp 20 Jahre auf dem Buckel, damit es ist ein bisschen besser gereift, kann man sagen, als andere Neuerscheinungen dieses Jahr, aber natürlich bekommt es auch von mir ein Rent, gar keine Frage.
Ja, geh jetzt hin und kaufe Bücher von Hannah Arendt.
Habe ich gerade 20 Jahre gesagt? Ich meine 40, 50. Oh Gott, 50 Jahre. Ja.
Aber immerhin in neuer Übersetzung, also insofern. Mhm. Sei es uns nachgesehen, dass wir dieses Buch trotzdem in die Bücher des Jahres mit einbeziehen werden. Wir haben auch etwas gehört. Und zwar ist, an diesem gehört ist eigentlich Frau Windhorst schuld, muss ich sagen.
Mal wieder, ja.
Ja, weil ich hatte mich ein bisschen erschrocken fast schon, dass du so fröhlich warst und freudig warst, dass Phil Collins den Gesang bei Genesis übernommen hat. Und da warst du, das ist ja echt ein Einzelschicksal. So, also bei vielen ist es halt nicht so. Aber sei es, wie es wolle. Ich dachte mir, naja, also vielleicht schaffen wir es ja, dem Peter Gabriel seine Reputation zurückzugeben. Ein bisschen. Deswegen haben wir So gehört von Peter Gabriel. Wir müssen jetzt erstmal ein bisschen was über Peter Gabriel erzählen. Den hatten wir nämlich noch nicht. Über den reden wir jetzt das erste Mal, jedenfalls außerhalb des Kontexts Genesis. Peter Brian Gabriel wurde 1950 in Cobham in Sawtrey Heath geboren. Und ist Sänger, Songwriter, Produzent, wurde bekannt als Sänger und Flötist der Progressive Rock Band Genesis. Soweit, so gut. 1975 hat er dann Genesis verlassen und startete seine Solokarriere. Und zwar deswegen, weil er sich hauptsächlich mit Tony Banks, mit wem auch sonst, in die Wolle bekommen hat. Er hat mal gesagt, Tony Banks kann dein bester Freund und dein größter Feind sein. Und es war so, dass zum damaligen Zeitpunkt die damalige Liebste von Peter Gabriel im Krankenhaus war und sie war schwanger und es gab Komplikationen. Es war aber für Tony Banks nicht nachvollziehbar, dass Peter Gabriel dann weniger Zeit für Genesis hatte und für Studioaufnahmen. Also Empathie war zu diesem Zeitpunkt nicht gerade seine Stärke. Und dann hat Peter Gabriel diese Band eben verlassen und verließ im buchstäblichen Sinne den Proberaum und die Band gleichzeitig und kam Phil Collins entgegen und der wusste noch nicht mal, dass er nicht mehr dieser Band gehörte. Und ist insofern interessant, dass Phil Collins auf dem ersten Album von Peter Gabriel, die ersten vier Alben hießen ja sowieso alle nur Peter Gabriel, und das erste von diesem Peter Gabriel-Album, da gibt es einen Song drauf, der heißt Intruder. Und auf dem ersten Album, unter anderem auf dem ersten Album, hat Phil Collins eben auch Schlagzeug gespielt auf dem ersten Album von Peter Gabriel. Und dieses Intruder ist der erste Song gewesen, der dafür verantwortlich ist, dass dieser Schlagzeugklang, den wir alle von Phil Collins kennen, der ist, der er ist. Das hat ein bisschen was mit Noise Gate und sonstigen Sachen zu tun, das würde jetzt ein bisschen zu weit führen, aber das ist der Beginn dieser ganzen Geschichte gewesen. Und das sagt auch schon so einiges über Peter Gabriel aus, der Typ, der ist schon ziemlich weit vorne, wenn es um so Sachen geht. Ja, also die erste Single dieses ersten Albums, hieß Salisbury Hill, kennt wahrscheinlich auch die eine oder der andere und war sofort ein großer Erfolg oder ein relativ großer Erfolg. Dieses Album, was wir heute besprechen wollen, das Album So, ist das meistverkaufte Album von Peter Gabriel, wurde mit dreifachem Platin in Großbritannien ausgezeichnet und in den USA gar mit fünffachem Platin. Die erfolgreichste Single dieses Albums ist Sledgehammer, das kennt nun wahrscheinlich wirklich jeder, gewann bei den MTV Video Music Awards 1987 sage und schreibe 9 MTV Awards, das ist Rekord, das gab es nie wieder, wird es auch nicht mehr geben, weil Videos nicht mehr wichtig sind. Und es ist auch das meistgespielte Musikvideo aller Zeiten bei MTV. Peter Gabriel hat mit seinen Musikvideos zum damaligen Zeitpunkt Standards gesetzt. Die waren halt damals auch wichtig. Das war damals eben das Medium, mit dem man die Musik sozusagen unter die Leute gebracht hat. Er war Mitbegründer des Womit Festivals im Jahr 1982. Er hat ein eigenes Label, nämlich Real World Records, gegründet, um Weltmusik zu produzieren und zu promoten. Außerdem hat er sich noch sein eigenes Studio gebaut. Das gibt's auch immer noch. Die Real World Studios sieht wirklich großartig aus, so mitten auf dem Land halt, wunderschön, hat also aus dem Boden ein neues Gebäude gestampft, ein neues Studio gebaut, nicht ein vorhandenes Gebäude genommen, sondern ein neues gebaut und da haben dann so Leute aufgenommen wie Alicia Keys, Van Morrison, Beyoncé, Coldplay, Mumford & Sons, Jay-Z, Kanye West, Robert Plant, Tom Jones, New Order, Pixies oder eben auch das neue Album von Marillion sind dort entstanden und noch so viele mehr.
Ach ja, die kennt man ja kaum.
Also. Genau, also der hat da echt was auf die Beine gestellt. Außerdem war er Mitbegründer von OD2, das ist einer der ersten Online-Download-Services gewesen. Gabriel war an zahlreichen humanitären Aktionen beteiligt. 1980 veröffentlichte er die Anti-Apartheid-Single Biko. Er hat an mehreren Menschenrechtskonzerten teilgenommen, darunter Amnesty International, Human Rights Now. Er ist Mitbegründer der Witness Menschenrechtsorganisation. Er hat 1987 3 Brit Awards gewonnen, 6 Grammy Awards, 13 MTV Video Music Awards hat er insgesamt gewonnen. Er hat den ersten Pioneer Award gewonnen bei den BT Digital Music Awards, den Q Magazine Lifetime Achievement, den Ivor Novello Award für sein Lebenswerk und den Polar Music Prize. Das Time Magazine nannte ihn einen der 100 einflussreichsten Menschen der Welt. Er gilt als einer der ambitioniertesten und innovativsten Musiker des Rocks, sowie als einer der politischsten natürlich auch. Er wurde 2010 in die Rock'n'Roll Hall of Fame als Mitglied von Genesis aufgenommen, 2014 dann auch als Solokünstler und hat dann im März 2015 für seine musikalischen Leistungen die Ehrendoktorwürde der University of South Australia verliehen bekommen. So, über das Album sage ich gleich noch ein bisschen was, Frau Windhorst.
Ja, wir haben schon gehört, der Mann kann was, da kann man nichts gegen sagen. Der Mann kann was, der Mann weiß was und er traut sich auch was. Es ist sehr komplex, es ist sehr, es hat viel Gefühl und es hat auch viele interessante Ideen. Ich muss sagen, 80er-Musik ist ja so eine Sache, ne? Manchmal mag man die, manchmal nicht. Mhm. Leute, die in der Zeit gerade jung waren, mögen die in der Regel mehr als Leute, die das nicht waren.
Was für jedes Jahrzehnt wahrscheinlich gilt.
Ja, vor allem für die letzten paar Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts, die ja doch sehr unterschiedlich waren. Aber und so ist ja durchaus auch Popmusik. Also man hört schon, das ist gemacht, um verkauft zu werden, aber es geht, es lässt überhaupt nicht zu, dass man es irgendwie für Blubberblasen einfaches Gedudel hält, sondern es macht einfach trotzdem, was es will. Peter Gabriel macht, was er will. Haut seine Ideen raus und lässt das so da stehen. Und das funktioniert. Ich bin ganz hingerissen, wie gut das, also was das für ein Album ist, wie gut es wieder schafft, gleichzeitig zugänglich und schlau zu sein. Das ist, er ist nicht umsonst ein so großer Name geworden, nicht erst mit diesem Album, aber so wie ich das verstanden habe, besonders mit diesem Album.
Ja, zumindest ist er damit im Mainstream als Solokünstler angekommen, ja.
Genau, ja. Und das also völlig zu Recht. Ich muss sagen, ich war sehr begeistert und konnte mir einfach sehr gut vorstellen, warum das so eingeschlagen ist. Auch warum so viel verkauft wurde davon. Es ist einfach sehr zugänglich. Du kannst es eigentlich in so vielen verschiedenen Gemütszuständen hören. Du kannst es verstehen, du kannst aber auch noch tausend andere Sachen reininterpretieren, dass ist schon so ein kleines Meisterwerk.
Ja. Das kann man so sagen.
Wenn nicht sogar ein mittelgroß. Das brauchen wir mal keine Größen beschreiben. Ja.
Ja, es ist halt wie, eigentlich fast schon wie immer bei Peter Gabriel. Er verschmilzt ja immer alle möglichen Sachen zusammen und packt die so in so einen Shaker und mixt die dann ordentlich durch. Also neben Pop und Soul und Art Rock Elementen, die man so kennt, sind hier sehr viel afrikanische und brasilianische Elemente drin. Er hat afrikanische Trommeln und indische Geigen in Popsongs auf diesem Album eingesetzt. Es ist übrigens das erste Album gewesen, was nicht Peter Gabriel heißt. Also die ersten vier hießen tatsächlich einfach nur Peter Gabriel. Und dann hat das Label irgendwann mal gesagt, du, weißt du, nee. Also, das geht so nicht. Und dann hat er sein Album halt So genannt. Das war dann auch gleich der größte kommerzielle Erfolg. Ja, er selber hat gesagt, ich habe so lange experimentiert und ich wollte einfach mal richtige Popsongs schreiben, zumindest das, was ich darunter verstehe. Und wenn man sich die Alben davor anhört, die sind zum Teil spannender, aber für den Einstieg ist das hier genau das Richtige. Wer so ein bisschen sich mit Peter Gabriels Musik und Peter Gabriels Welt beschäftigen möchte, das hier ist genau das richtige Album, um da einzusteigen, in diese Welt einzusteigen, in diese musikalische. Und dann die anderen Alben hören, die sind auch wirklich großartig. Der Mann hat schon ordentlich was auf dem Kasten. Ja, wenn wir uns jetzt mal dieses Album angucken, da spielen Leute mit wie Tony Levin. Ich meine, der Bass auf diesem Album, mein Lieber. Also
oh, ja.
Unfassbar. Tony Levin von King Crimson oder Yes, der spielt halt nicht immer mit den Fingern, sondern der hat extra sich anfertigen lassen, so Handschuhe. Und an diesen Handschuhen, an den beiden Fingern, an dem Zeigefinger und Mittelfinger, mit dem man normalerweise den Bass spielt, also die Saiten bespielt, da hat er Sticks dran. Und da hämmert er so drauf.
Das erklärt vieles, ja. Ja.
Und das hört sich natürlich toll an. Dann ist dabei Stuart Copeland von The Police. Kate Bush natürlich, Don't Give Up, klar. Dann ist dabei Yosun Dur, den hat Peter Gabriel entdeckt. Dann ist dabei Jim Kerr, den hat Peter Gabriel entdeckt von den Simple Minds. Nile Rodgers, der ein oder andere, die ein oder andere erinnert sich, Chic, die Band ist ein Begriff, und dann viele Jahre später, dann durfte er nochmal bei Daft Punk mitmachen, was ihm wahrscheinlich seine Rente gesichert hat, und da der Mann auch ein bisschen krank war, wahrscheinlich auch die ein oder andere gesundheitliche Geschichte ins Bessere gewendet hat. Wenn ihr mal, wie heißt dieses ganz bekannte Lied noch von diesem Album, Get Lucky? Mhm. Ja, genau. Da ist eine sehr, sehr prägnante Gitarre drauf. Mhm. Die ist von Nile Rodgers gespielt. Genau. Und das ist, erinnert auch sehr stark an Chic. Dann Laurie Anderson, über die haben wir in diesem Jahr schon gesprochen. Ist auf diesem Album zu hören. Und so viele grandiose Musiker mehr und Musikerinnen. Das ist also ein Album, was ich sicherlich, es ist eines der Alben, die ich vielleicht in meinem Leben mit am meisten gehört habe. Ich erinnere mich sehr gut, als ich in meinem damals Jugendzimmer, was 1,50 breit war und 3 Meter lang, gesessen habe und mit meinem Kumpel zusammen dieses Album gehört habe. Ich habe das auch noch, das Original von 1986.
Wow.
Das Zimmer war klein, aber wir hörten dieses Album, die Welt war unser, das war einfach großartig. Wir waren 16, das war schön. Ja, also tolles Album, fantastisches Album. Sehr gut gealtert. Und was Peter Gabriel heute macht, ist auch sehr spannend. Er ist übrigens natürlich auf seinem YouTube-Kanal auch unterwegs und macht da ganz, ganz viele tolle Sachen. Der ist ganz weit vorne, was solche Sachen angeht. Das ist ein Spitzentyp. Also das ist wirklich einer, den man... Er hat eine wunderschöne Version von Heroes gemacht. Von David Bowie. Eine Hommage, weil der ja gestorben ist. Also zum Heulen schön. Wirklich. Fantastisch. Ja, einer der ganz Großen. Schlicht und ergreifend. Und das nochmal abzurunden und damit ich jetzt nochmal das Statement, nichts gegen Phil Collins, wirklich nicht. Das ist ein toller Sänger und ich liebe Phil Collins. Also don't get me wrong, aber Peter Gabriel ist dann doch noch eine andere Liga.
Ja, ist ja richtig. Ja, das stimmt.
Ohne dass jetzt irgendwie, dass ich jetzt irgendwie Phil Collins desavouieren möchte oder so. Der ist auch super. Der hat seinen Teil zur Musikgeschichte auch beigetragen. Der hat fantastische Alben gemacht. Der hat eine wunderschöne Stimme. Das ist überhaupt alles gar keine Frage. Ne? Also nicht, dass das hier irgendwie falsch rüberkommt, aber Peter Gabriel ist schon, also was, er ist einfach mutiger. Vielleicht das. Vielleicht das. Und ich mag auch seine Stimme lieber, weil sie interessanter ist. Nicht besser, aber interessanter für mich. Weil sie spezieller ist vielleicht.
Ja, speziell sind sie beide, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst, ja. Mhm. Ist doch besondere, ja. Mhm.
Also Mature von Ultravox hat mal gesagt, der kann eigentlich irgendwie alles, vom hohen C zum kreischenden, ich weiß nicht was, also das ist schon eine sehr außergewöhnliche Stimme, ja. Vielleicht wollte Phil Collins manchmal ein bisschen zu lieb gehabt werden. So, aber das ist ja auch okay.
Ja, kann man auf jeden Fall was bei raus, ja.
Genau. Funktioniert. Hat ja beides seine Daseinsberechtigung. So, vielleicht habe ich ihn damit ein bisschen bei dir, wie sagt man so schön, rehabilitiert.
Eindeutig, ja. Ja, da ist jetzt kein Rehabilitierungsbedarf mehr vorhanden.
Das freut mich.
Aber Hörbedarf, eindeutig entstanden. Kann man nicht leugnen.
Das freut mich.
Gut, dann kommen wir zu Gesehen. Da wird es allerdings heute auch ziemlich musikalisch. Wir haben uns auf Empfehlung der guten Becky, unter anderem auf Twitter, mit Janelle Monáe beschäftigt, die auf YouTube einen sogenannten Emotion Picture veröffentlicht hat zu ihrem Album Dirty Computer. Vielleicht kurz zu Janelle Monáe. Janelle Monáe Robinson wurde 1985 geboren, ist Sängerin, Songwriterin, Rapperin, Produzentin, Producerin, richtig, und Schauspielerin und Model. All diese Deutsch-Englisch-Gemischung,
ja,
das
ständig.
Ist auch nicht einfach. Ja, es wird einem nicht leicht gemacht.
Nein, definitiv nicht.
So, sie hat 2017 ihre erste EP veröffentlicht und 2010 dann ein von Kritikern gefeiertes erstes Studioalbum namens Arch Android. Das ist auch so ein bisschen als Wurzel hier ganz interessant für Dirty Computer, denn auch da ging es schon um einige Themen, die sie wieder aufgreift. Das war auch schon ein Konzeptalbum und wohl auch eine Fortsetzung der ersten EP. Nun haben wir uns mit Dirty Computer befasst. Das wurde 2018 veröffentlicht, ist also noch ziemlich jung zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Und es ist quasi das komplette Album als in eine Filmform gepackt. Nicht nur viele Videos hintereinander, sondern verbunden durch eine Rahmenhandlung, dass es tatsächlich einen Film ergibt. Es sind knapp 50 Minuten. Und die Künstlerin selbst, Janelle Monáe, spielt auch die Hauptrolle, nämlich die Rolle der, wie heißt das so schön genau, Jane 57821, auch mein Charaktername. Aber erstmal hören wir Herrn Martinsen.
Ja, mein Problem ist, das ist ja irgendwie ein ganz langes Video für Musik.
Ja.
Ja, und das blende ich halt irgendwann aus dann.
Mhm. Und höre nur noch die Musik. Auch so. Ja.
Also das, ich habe dann irgendwann aufgehört zu gucken. Muss ich zu meiner Schande wirklich gestehen. Das ist halt bei mir leider das Problem. Musik ist immer größer als alles, was ich sehe. Und wenn dann Musik da ist, ich dachte die ganze Zeit, oh Mensch, hätten wir nicht das Album besprechen können? Das hört sich irgendwie ganz gut an. Aber was soll ich mit diesen ganzen Bildern da? So, das ist bestimmt ganz toll. Das ist, aber ich bin eben auch nicht der Ansprechpartner dafür. Ich bin wirklich kein Maßstab. Es tut mir so wahnsinnig leid. Es ist ja ein offenes Geheimnis, dass gesehen bei mir immer der Part ist, der zuletzt drankommt. Das war wirklich so. Und klar, ich gucke dann auch die ein oder andere Serie gerne. Ich gucke auch den ein oder anderen Film wirklich gerne. Aber in diesem Fall war es eine Untermalung für ein Album quasi. Also daraus hat sie halt einen Film gemacht. Das ist bestimmt ganz toll für Leute, die auf visuell stehen und auf audiovisuell im wahrsten Sinne des Wortes. Bei mir führt das halt dazu, dass ich mich irgendwann nur noch auf die Musik konzentriere und das, was da läuft, das lasse ich dann das sein, was es ist. So, das kriege ich dann gar nicht mehr mit. Also ich gucke, ohne zu gucken, wenn man so will. Das ist ein Riesenproblem von mir, weil ich bin da wirklich ein Einzelschicksal. Das ist mir dann zu lang. Peter Gabriel, das passt ja ganz gut, weil der ja auch mit seinen Videos wirklich Standards gesetzt hat, und wer jemals Peter Gabriel Videos gesehen hat, also das ist wirklich die Creme de la Creme, da kommt auch keiner ran. Das ist schon großartig. Aber das sind halt alles so 3-4 Minuten Sachen halt für so einen Song, ne? Mhm. Und ich kann auch Konzerte gucken. Das kann ich. Weil da geht's ja wieder um Musik. Da gucke ich dann, was die Musiker machen und dieses alles. Das ist dann in meinem Kopf wieder alles zusammen. Aber in diesem Fall weiß ich immer gar nicht, auf was ich mich konzentrieren soll. Auf die Musik, auf den Film, auf das. Ja. Und dann entscheidet sich mein Kopf natürlich logischerweise irgendwann für die Musik. Und ich glaube, nach einer Viertelstunde habe ich gar nicht mehr gesehen, was da passiert ist. Da habe ich dann einfach visuell abgeschaltet. So. Und hab mir die Musik angehört und fand die gut.
Das war auch schon mal was. Also die Musik tatsächlich fand ich auch sehr gut. Und leider ging es mir genauso. Ich habe immer wieder versucht, ein wenig mehr dran zu bleiben. Aber zwischendurch, gerade mitten in den Songs, schweift es ja visuell auch eher ab. Also da geht es aus der Story raus. Wir haben so ein bisschen mehr Hintergrund von der Welt oder halt auch viel einfach nur fast schon Illustration. Also da passieren halt viele so typische heutige Musik, so konventionelle Musikvideo-Dinge. Menschen tanzen, Menschen singen, schöne Landschaften, schöne Häuser, schöne Kostüme, tralala, es wird getanzt und dann geht's halt wieder weiter. Und zwischendurch sind immer mal wieder die Momente, die wieder ein bisschen was mit der Handlung zu tun haben. Und ja, mir fiel's da auch schwer, immer dabei zu bleiben. Also wenn es dann doch plötzlich wieder leiser wurde oder dann wieder die Menschen in den entsprechenden Kostümen da waren, wusste man, oh, Moment, nochmal kurz zurückspulen, hier passiert wieder was von der Handlung. Da muss man dann schon ein bisschen aufpassen, das stimmt. Was Dirty Computer aber kann, finde ich, ist eine interessante Welt zu zeichnen. Also davon habe ich jetzt noch gar nicht groß gesprochen. Also es handelt sich hier um Science Fiction, um so eine ja schon ziemlich dystopische Welt, eine auch afrofuturistische Welt, in der Menschen als Computer, naja, es wird gleich so eingeleitet, Computer sind halt dreckig und müssen gereinigt werden, wenn sie nicht zur Regel passen, wenn sie irgendwie abweichen, wenn sie nicht tun, was ihnen vorgegeben wird. Und das ist natürlich eine nicht besonders verschleierte Metapher auf unser Leben, auf unsere gesellschaftlichen Regeln. Und während der Handlung finden halt die von Janelle Monáe gespielte Jane und ihre Mitcomputer Zen und Che, naja, ihnen fällt auf, es gibt halt einen besseren Weg als das aktuelle System, dieses normative System, in dem sie festgehalten werden. Und naja, es passiert natürlich noch ein bisschen was mehr, aber das ist auch schon das allermeiste, der große Handlungsbogen. Und dabei hören wir insgesamt 14 Songs auf dem Album von, naja, von der Selbstbetrachtung, möchte ich mal sagen, hin zu der Selbstakzeptanz der Protagonistin und am Ende eben einer ganzen, ja, fast schon Neuerfindung amerikanischer Identität. Und naja, es geht insgesamt um Themen, und das hat Janelle Monáe wohl auch in ihrer restlichen Karriere gut gemacht, um Themen von Vielfalt, von Selbstbestimmung, viel auch von weiblicher und körperlicher Selbstbestimmung, viel Aufbruch, Handeln, Selbstbewusstsein, persönlicher Ausdruck, eben der Aufruf zum, naja, man selbst zu sein und sich nicht so einschränken zu lassen von den Kategorien, unter denen wir alle leben, die Schubladen, in denen wir eingeordnet werden. Und das Ganze in einer großen Mischung aus Funk, R&B, Hip-Hop und wie hieß es so schön, Psychedelic Soul? Ich weiß es nicht mehr. Man hört da sehr auch ihre Einflüsse. Also Prince hat wohl auch am Album mitgearbeitet, eine Weile lang noch, und ja, in Richtung Funk hört man ein paar 80er Jahre Einflüsse. Man hört an manchen Stellen auch Einflüsse wie ich fand, Beyoncé oder Drake, also so aktuelle Hip-Hop-R&B-Größen. Da ist sie schon sehr in 2018 verortet. Es ist sehr konzeptionell, es ist hin und wieder abgehoben. Es ist auch, finde ich, visuell manchmal abgehoben, weil es doch sehr, Sci-Fi glattgezogen wird. Aber es ist immer wieder auch intelligent und offen, und es ist natürlich auch ziemlich eindeutig politisch und persönlich. Also von daher fand ich schon sehr interessant, und es ist auch kulturell mal wieder was ganz anderes zu sehen. Das war nett. Noch dazu auf YouTube. Leider mit Altersbeschränkungen mittlerweile.
Ja, stimmt.
Aber immerhin nicht anderweitig eingeschränkt.
Das stimmt, ja. Das ist richtig. Ja, es ist ein bisschen schade, dass ich, also natürlich habe ich das auch mitbekommen, dass es um Science Fiction geht, und ich habe das natürlich wahrgenommen. Aber das hat mir nicht geholfen dabei, das große Ganze irgendwie zusammen zu bekommen. Aber ich sage nochmal, ich bin auch wirklich kein Maßstab. Weil mein Kopf...
Nicht die Zielgruppe, ja.
Ja, genau. Mein Kopf schaltet sofort auf Musik, und wenn er dann die Gelegenheit hat, das Bild auszuschalten, macht er das. Da ist der gnadenlos. Also insofern. Und dann kommt eben diese Häppchen... Geschichte, ne? Also die Geschichte wird ja nicht stringent durcherzählt, sondern eigentlich von den Liedern mehr oder weniger sogar unterbrochen.
Ja.
Teilweise, ja. Ja, also ich, ja. Ich muss leider sagen, dass ich mit der Musik sehr viel anfangen konnte.
Ja.
Mit diesem Konzept leider nicht, aber das liegt nicht am Konzept, sondern an mir. Das,
ja, ja, das kann ich zum Teil nachvollziehen. Es ist schon ein bisschen abgehoben, und es lenkt ab von der Musik. Oder könnte ablenken, wenn man sich denn ablenken ließe. Hat trotzdem Spaß gemacht zu sehen. Und ich finde, auch an sich ist eine schöne Entwicklung, dass das Musikvideo oder auch andere Konzepte um audiovisuelle Dinge zu Musik anscheinend wieder neue Leben kriegen und immer öfter wieder verfolgt werden, auch nach dem Tod von MTV und Viva sozusagen. Also das freut mich eigentlich sehr. Und wenn das nur auf YouTube ist, muss natürlich nicht dabei bleiben, aber schön, dass dieses Medium wieder neu belebt wird.
Ja, da kann YouTube auf jeden Fall dazu beitragen. Das auf jeden Fall, ja. Warum nicht?
So, und jetzt bin ich mal gespannt, ob die liebe Becky, die das Ganze ja erstmal hier in Twitter gesetzt hat, nicht in die Welt, aber in Twitter, ob sie wieder ganz nervös hört, was wir Schlimmes zu sagen haben zu ihren Lieblingsdingen.
Ja, das bleibt abzuwarten, denn es geht weiter mit Verkostet. Wir hatten ja letztes Mal schon einen Floki verkostet, und zwar den Young Malt. Der hatte 47 Alkoholvolumenprozente, er war nicht gefärbt und nicht kühlgefiltert. Das gilt auch für diesen Malt. Aber in diesem Fall ist es kein Young Malt, sondern ein Single Malt, ein Whisky, denn er ist 3 Jahre alt. Der erste Single Malt dieser Brennerei, dieser Einwerkbrennerei, die 2011 gegründet wurde, natürlich ist auch dieser Whisky aus 100% isländischer Gerste hergestellt, und er durfte natürlich auch in Eichenfässern reifen, das ist ja bei Whisky auch Vorschrift. Und auch in diesem Fall ist der Geschmack dieses Malts eben von der Gerste, die auf diesem vulkanischen Boden in der Nähe des Polarkreises reift, beeinflusst. Und die isländische Gerste ist eben auch natürlich logischerweise in diesem Fall arm an Zucker, und deswegen braucht man da 50% mehr Gerste als eine vergleichbare Brennerei irgendwo anders, um Single Malt zu produzieren. Ja, und natürlich wird es auch diesmal wieder alles ökologisch angebaut und ist frei von Pestiziden. Und auch in diesem Fall ist es wie bei Springbank, dass die das Etikett handschriftlich auszeichnen und vor allem auch selber abfüllen. Also das mit dem handschriftlich auszeichnen ist bei Springbank nicht so, aber die füllen auch selber ab. Dieser Whisky ist gereift in den Fässern von dem Malt, den wir letztes Mal probiert haben, in der letzten Woche. Das heißt, er hat 3 Jahre in den Fässern gelegen, in dem vorher der Young Malt drin war. Der ist also, wie gesagt, auch nicht gefärbt und nicht kühl gefiltert. Und man sieht, wenn wir uns die Farbe angucken, dass der wesentlich heller ist als der Young Malt.
Ja, ich finde ihn ja sehr hell. Ich vertausche wieder wahrscheinlich alle Weinarten, aber für mich sieht das aus wie ein Weißburgunder.
Ja, ich finde, Weißburgunder ist noch ein bisschen heller.
Ja,
ich finde,
ja,
ich würde sagen Chardonnay.
Ja, auf jeden Fall heller Weißwein.
Ja, genau. Oder heller Bernstein, ach, ich weiß ja auch nicht.
Genau, sehr blasser heller Bernstein. Ja,
genau, blasser Bernstein, das ist auch schön.
Ja, so Weißgold das, irgendwie, ne?
Das ja, vielleicht, ja, das nehmen wir. So, also wir haben es jetzt hier tatsächlich mit einem Single Malt, mit einem Whisky zu tun. Jetzt bin ich sehr gespannt. Wir haben ja den Young Malt sehr, sehr gelobt. Mhm. Oh, der ist aber sehr viel süßer als der andere, ne?
Sehr viel süßer, aber auch sehr nussig. Nussig sage ich schon, holzig, aber nussig ja, auch. Holzig auf jeden Fall.
Ja, stimmt.
Aber so wie so frisch geschlagenes Holz.
Mhm.
Das mag ich ja. Riecht gut. Süß.
Und da ist auch wieder dieses Haferflockige drin, ne?
Oh ja. Hm.
Aber in diesem Fall, finde ich, haben wir dann doch die Vanille vom Fass und also.
Ja, ja, ja. Es ist eine Menge Vanille in der Nase, aber richtig schön angenehm warm.
Mhm.
Ach, so eine ganz süße, runde Vanille.
Stimmt.
Sehr lecker.
Und ein Hauch von Karamell auch schon. Aber der hat, weißt du, der erinnert mich so ein bisschen, Art Beck hatte doch immer dieses Tannige.
Oh ja, ja, ja. Hm.
Das, finde ich, hat diese auch so ein bisschen. So als wenn man in so einem Wald, in so einem Tannenwald durch die Gegend läuft.
Ja, aber einer, der mit Vanillesoße übergossen wurde. Meine Güte, also Vanille mag ich echt gerne. Und der hier, also wenn er mich überzeugen wollte, dann hat er sich die richtigen Noten ausgesucht. Mhm.
Ja. Es sind auch ein ganz bisschen helle Früchte zu riechen. So etwas reiferer Apfel, finde ich. Der schon so ein bisschen süßer hat.
Mhm. Ja, auch so in Richtung Pflaume, ne? Also
ja,
diese Fruchtigkeit so in Richtung,
ja,
Richtung reife Pflaume.
Witzig, dieses Gerstige immer durchkommt. Mhm. Lustig.
Aber es macht das auch irgendwie besonders.
Ja,
das war ja
total.
Beim Single, nicht Single, beim Young Malt auch schon ganz gut dabei.
Also, das ist einer von denen, den man, glaube ich, auch immer wieder erkennen würde, ne?
Ja, ja.
Selten genug, sehr, dass es so ein unique, also dass die Nase so eigen ist und trotzdem toll ist. Also, finde ich. Ich weiß jetzt schon wieder, dass der wieder nicht für jeden sein wird.
Nee, sicherlich nicht für jeden, aber.
Ich glaube, es
aber
gibt
für mich.
Ja, für mich, also nach der Nase auch. Aber ich kann mir vorstellen, dass, also, ja, eine gute Anzahl von Menschen sagen werden, nee. Mhm. Aber ich bin begeistert. Ich finde es auch wirklich toll, dass diese Brennerei nicht versucht, so zu sein wie die Schotten. Mhm. So zu sein wie die Iren. Oder so zu sein wie die Amerikaner. Also die amerikanischen Bourbons oder die irischen Whiskys oder was weiß ich was. Ja. Sondern das ist wirklich was ganz, ganz Eigenes. Wunderbar. Manchmal habe ich das, ist das auch wieder so, wenn hier in Flensburg Bier gebraut wird, dann hat man manchmal so dieses Gerstige.
Ja, ich werde neugierig.
Ja,
sehr neugierig.
Ich habe übrigens gelernt, dass dieses irische, das wird nicht Skål oder Skål ausgesprochen, wie wir das gemacht haben, also nicht wie dem. Mhm.
Nicht wie das Schwedische, sondern.
Ja, oder das dänische Skål.
Mhm.
Sondern wohl so ähnlich wie entweder Skål oder Skål.
Skål, okay, das kann ich mir vorstellen. Das,
je nachdem, wo man so in Island lebt und welchem Dialekt man so anhängig ist. Wir bleiben mal bei Skål, oder?
Ja.
Genau. Da machen wir das mal. Ja, dann. Skål.
Skål. Hui, der hat auch wieder einen guten Antritt. Meine Güte. Mhm. Ja. Aber meine Güte, ist das lecker. Richtig tolle, klebrige Vanille. Mhm. Fruchtig süße, klebrige Vanille.
Oh ja.
Richtig wie in Sirup getunkt.
Mhm.
Oh ja, super lecker.
Mhm. Und diese Honig. Gerste.
Und Gerste, ja. Ja, und mhm. Toast. So, getoastetes ja. Toast. Ohne ja. Ende. Richtig lecker.
Genau. Mhm, du hast recht. Überhaupt so brotig, ne?
Mhm, genau, ja. War halt irgendwie so geröstetes Brot.
Ja, 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 genau.
So wie es riecht, wenn es anbrennt, so schmeckt das.
Mhm, mhm. Fantastisch. Wir werden ja noch einen Whisky probieren, also mindestens einen, ja, noch einen Malt, genau. Es gibt den Young Malt ja auch noch über Schafdung, da wird das Malz über Schafdung gedarrt, da bin ich ja sehr gespannt.
Das ja, wenn der auch so süß schmeckt, dann bin ich sofort dabei. Ah,
mhm.
Oh, ist das toll. Zimt ich und. Ich
oh. Bin sehr gespannt auf die Art des Rauches dann, also der da so drin ist.
Mhm.
Was mir schon wieder auffällt, ist, hm? Dass der schon wieder überhaupt nicht, also ich wäre, wenn man den mir so vorsetzen würde, ne?
Mhm.
Ich würde nicht auf die Idee kommen, das Erste, was mir also nicht einfallen würde, wäre, ja, der ist ja noch total jung. So, der ist ja höchstens 3 Jahre alt. Das, auf die Idee würde ich erstmal gar nicht kommen. Weil ich vermisse schon wieder für so einen ganz Jungen dies Metallische.
Ja.
Was ich ja durchaus schon bei dem einen oder anderen Whisky hatte, gerade so bei den Rauchigen, die versuchen das ja dann immer so ein bisschen zu überdecken mit dem Rauch mhm. und so. In diesem Fall.
Ja. Er hat gar nichts Falsches. Das Einzige, nee. Was verrät, dass er jünger ist, ist halt, dass es noch nicht so super komplex ist. Aber daran ist noch nichts verkehrt. Also er hat nichts, was nicht reinpasst, was komisch schmeckt, was noch jung schmeckt, sondern das Einzige, was es verrät, ist, dass noch nicht so viele Noten drinstecken. Mhm. Aber meine Güte, ist das lecker. Das ist echt gefährlich.
Ja. Und meine Güte, hat er einen Antritt.
Aha, ja. Das war bei dem Young Maul schon krass, aber der hier kann auch. Also, der kommt mit Anlauf.
Mhm, auf jeden Fall. Die haben ja auch wirklich kleine Brennblasen.
Mhm.
Und dann natürlich diese 47 Alkoholvolumenprozente. Mhm, war fantastisch.
Das ist so ein ganz besonderer Geschmack. Das ist mhm. echt ein dickes Toast mit Vanille beschmieren und dann leicht anbrennen lassen. Mhm. Und irgendwie Marmelade drauf.
So, und das Honig. Ist verrückt. Perfekt beschrieben. Und der Nachklang, ich habe festgestellt, man hat den am nächsten Tag noch teilweise.
Oh, da freue ich mich drauf.
Nein, das war beim letzten Mal schon so.
Ach, beim letzten Mal. Da hatte ich das gar nicht mehr so lange. Guck. Also. Hoffen wir mal, dass der hier hält. Vielleicht sollte ich nicht die Zähne putzen. Oh, ist das lecker. Das siehst du, also ich bin ja kein Freund von irgendwie Parfum und Deo. Künstlicher, die riechen ja alle fürchterlich künstlich. Ja, aber stimmt. Hier sowas, also. Sollte ich mich mit Floki Single Malt einreiben? Mann, riecht das gut. Für das, also.
Lieber Himmel.
Ah, man hört, ich bin begeistert.
Ich bin auch begeistert. Ich bin wirklich hingerissen. Das ist eine ganz tolle Brennerei. Die trauen sich was. Und wir haben es beim letzten Mal schon gesagt, das ist nichts für Leute, die gerade anfangen, sich mit Single Malt zu beschäftigen. Ja. Das ist tatsächlich was für Leute, die schon so ein bisschen länger dabei sind. Holt euch ein Sample. Das kann ich nur dazu sagen. Also ich würde nicht empfehlen, den Single Malt, ich glaube, den gibt es in der 0,5 Liter Flasche. Mhm. Da würde ich von absehen. Das würde ich nicht machen. Also probiert ihn mal erstmal. Der ist schon besonders. Der ist schon sehr speziell. Also ich finde ihn fantastisch.
Ich ebenso. Und das mag jetzt verrückt klingen, aber ich möchte dem gerne 7 von 7 geben, weil das ist der, also das ist er nicht. Er ist nicht, also nicht absolut. Denn wenn ich sehe, was wir sonst 7 Punkte gegeben haben, ist es natürlich Quatsch, hier so einem 3-jährigen Jüngling irgendwie so eine Riesenwertung zu geben. Aber ich weiß nicht, was ich ihm sonst geben soll, denn ich weiß nicht, wie er besser sein sollte.
Warten wir doch mal ab, wenn er 10 Jahre alt
älter.
Ist. Oder 5.
Du hast recht. Du meinst, sie sollen noch Luft lassen für den
10-Jährigen. Super.
Na, dann kriegt er 6 von 7, du hast recht.
Also,
aber 6 von 7 mit Sternchen.
Also ich gebe ihn jetzt mal 5. Ich habe dem anderen auch schon 5 gegeben. Ich bin total begeistert. Ich freue mich auf ältere Single Malts von Floki. Weil das kann nur noch besser werden. Und ich bin jetzt schon ganz gespannt. Wenn die dann auch noch vielleicht irgendwann mal mit Finishes anfangen und weiß ich was nicht noch alle. Das wird ganz großartig. Wir haben von dieser Brennerei noch mehr Sachen. In diesem Zusammenhang geht unser Dank an Kirsch Whisky, The House of Whisky. Die haben uns dieses überhaupt ermöglicht. Machen wir gerne Werbung dafür. Machen überhaupt nur möglich, dass wir das alles probieren können. Das ist ganz, ganz wunderbar von Kirsch Whisky. Da sind wir sehr dankbar. Vielen Dank dafür. Und weil die so wunderbar sind, haben wir noch ein New Make. Wir haben diese Geschichte mit dem Schaftung. Wir haben einen, zwei Gins. Genau. Also geht alle hin zu, geht alle hin und kauft bei Kirsch Whisky Dinge. Also.
Unbedingt.
Die sind toll und die ermöglichen, dass wir für euch diese wunderbaren Sachen probieren. Ja, ich bin also begeistert. Ja. Er hat seine 5 Punkte mit Sternchen wirklich verdient.
Eindeutig.
Bei mir. Oder 6 Punkte von dir und 5 von mir halt. Also 6 Punkte von Frau Windhorst, 5 Punkte von mir für diesen grandiosen Floki. Wir möchten uns natürlich bei allen Hörerinnen und Hörern bedanken, die diese Sendung möglich machen. Egal, was sie machen, damit diese Sendung möglich wird. Egal, ob sie uns monetär unterstützen oder ob sie uns besternen bei iTunes oder ob sie einfach nur zuhören. Das ist alles großartig. Macht das bitte weiter. Das macht es für uns möglich, diese Sendung weiter zu produzieren für euch. Und wir haben natürlich auch beim nächsten Mal Themen.
Natürlich, beim nächsten Mal haben wir endlich wieder Proust gelesen, nämlich auf der Suche nach der verlorenen Zeit Teil 2. Mhm. Ah, das wird wieder philosophisch. Und gehört haben wir The Deconstruction von den Eels. Mhm. Es wird weiter klassisch bei gesehen mit einer Doku über David Bowie. Bowie, the man who changed the world. Und dann haben wir natürlich für alle, die uns nicht im Radio, sondern im Internet hören, auch wieder einen Whisky verkostet. Da wird es, ich schätze, wir werden uns auf den Floki mit dem Schaftung stützen.
Ja, das werden wir.
Das wäre eine das logische Folge.
Das wäre einfach die logische Folge davon. Einfach. So machen wir das. Bleibt uns nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.